möchte über die Worte reden in diesen Vorträgen, die ich so dauernd zu hören bekomme. Sehen Sie, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Herrn, den ich nicht kenne, und da sagte er nach drei Sätzen, sehen Sie, mir kann keiner etwas vorwerfen, mir kann keiner etwas nachsagen. Oh, sage ich, kommen Sie am Sonntag, da rede ich drüber. Verstehen Sie, das sind moderne Schlagworte. Und heute Abend haben wir also das Schlagwort, kann denn Liebe Sünde sein? Eine Frage, die offenbar ebenso die jungen Leute in dem französischen Übertragungssaal wie da hinten, wie die grauen Häupter hier interessiert. Da muss ich anfangen mit einer merkwürdigen Beobachtung. Wir haben festgestellt, dass der moderne Mensch schrecklich einsam ist. Wir leben viel dichter aufeinander wie unsere Vorfahren. Die meisten leben in Städten, in Mietshäusern. Aber je enger wir aufeinander leben, desto einsamer werden wir. Ich kenne sehr viele Männer, die, wenn sie ehrlich sind, sagen, ich habe keine Ahnung, was meine Frau wirklich bewegt und denkt. Und sie hat keine Ahnung, was mich bewegt. Wir leben nebeneinander her. Ein 16-jähriger Junge, ich war Jugendpfarrer lange Zeit, sagte mir einmal, ich habe keinen Menschen, dem ich mein Herz ausschütten könnte. Ich sage, rede doch kein dummes Zeug. Du hast doch Arbeitskollegen. Ja, sagt er, Arbeitskollegen. Da macht man ein paar Witze zusammen oder spricht von der Arbeit. Aber da ist keiner, dem ich mein Herz ausschütten könnte. Oh, sage ich, du hast doch eine Mutter. Oh, sagt er, die hat so viel zu tun, die hat keine Zeit. Die versteht mich auch nicht. Und dein Vater, und da wurde er böse. Oh, der Alte, sagt er, der kommt um 5 von der Arbeit, schimpft ein wenig und dann geht er in seinen Club. Ich habe keinen, dem ich mein Herz ausschütten könnte. Der moderne Mensch ist so entsetzlich einsam. Verzeihen Sie, sind da 2 Stühle wirklich frei? Also sind 2 Stühle frei, bitte 2 Frauen, gehen Sie da eben durch. Das geht ja mit dem besten Willen nicht, da werde ich verrückt dabei. Gehen Sie doch rasch durch, gehen Sie rasch durch, gehen Sie rasch durch. So. Helfen Sie, winken Sie einander, handeln Sie christlich, sitzen Sie nicht neben leeren Stühlen und tun, als wenn da nicht eine Menge Menschen stehen müssten. So. Ich mache weiter. Oh, die verstehen, nicht? Kommen Sie ganz rum, gehen Sie ganz rum, gehen Sie ganz rum. Geht so. Ja, nun wollen wir also, jetzt können wir nicht mehr weitermachen. Wir wollen jetzt nicht mehr weiterwinken, das hätten Sie vorhin machen sollen, jetzt ist Feierabend. Hören Sie mir jetzt zu. Und sehen Sie, diese Einsamkeit, in der wir alle mehr oder weniger leben, verbündet sich mit der stärksten Macht, die es im Leben gibt, im irdischen Leben. Und die stärkste Macht, die es im irdischen Leben gibt, ist die Sexualität. Und nun sucht der Mensch von heute in der Sexualität die Erlösung von der Einsamkeit. Der 15-jährige Junge sucht eine Freundin, damit er jemand hat, dem er sein Herz ausschütten kann. Der Mann, der neben seiner Frau herlebt, fängt ein Verhältnis mit der Sekretärin an. Meine Frau versteht mich nicht. Verstehen Sie? Diese merkwürdige Einheit, die Einsamkeit verbündet sich mit der Triebhaftigkeit und so sucht der Mensch Erlösung aus der Einsamkeit. Und nun brechen alle Dämme nieder. Jeder Film, jeder moderne Roman verkündigt es jubelnd: Du darfst über deinen Körper frei verfügen. Und wenn man so Feste ansieht oder Menschen auf einer Party trifft, junge Leute, dann höre ich nur so reden: Und ja, wir haben eine größere Freiheit als unsere Vorfahren. L'amour, alles ist in Gloria und Herrlichkeit. Ich bin 40 Jahre Pfarrer in einer Großstadt im Ruhrgebiet. Und da habe ich gesehen, dass es eben mit der L'amour gar nicht so herrlich bestellt ist, wie es im Kino und im modernen Roman uns erzählt wird. Es ist auf keinem Gebiet eine so große Not heute wie auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Not. Ich könnte jetzt lange reden von gebrochenen Herzen und zerstörten Ehen, das will ich gar nicht. Sehen Sie, die Not auf diesem Gebiet, verstehen Sie mich alle, spreche ich langsam genug, ja? Die Not auf diesem Gebiet liegt, glaube ich, darin, dass unsere Zeit, dass wir nicht mehr wissen, was ist eigentlich gut und was ist böse. Ist Ehescheidung gut, wenn es nicht mehr gut zusammenklappt? Ist der Geschlechtsverkehr außerhalb und vor der Ehe in Ordnung oder ist er böse? Ist die lesbische Liebe, dass ein Mädel das andere liebt, geschlechtlich, in Ordnung, wenn sie so veranlagt ist oder nicht? Ist die Homosexualität, dass ein Mann einen Jungen liebt oder junge Männer sich lieben, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Ist, wenn Sie verstehen, ne? Was ist gut, was ist böse? Wir wissen es nicht mehr. Da stand eines Tages vor mir ein junges Pärchen, er und sie. Er vielleicht so 19 Jahre, sie 18. Der Leichtsinn und die Sünde waren ihnen ins Gesicht geschrieben. Und ich schaute die beiden an und sagte: Nun, was mit euch los ist, das kann man ja von Weitem erkennen. Und dann grinst dieses kleine Flittchen, sagen wir im Deutschen. Kennen Sie den Ausdruck? Dieses, nun, wie sagen Sie im Französischen? Sie verstehen, ja? Sie lächelt mich an und sagt: Oh, Herr Pastor, da ist doch nichts dabei. Das ist doch unser Recht. Das ist Privatsache, das geht kein was an. Verstehen Sie den Ausdruck, da ist nichts dabei? Versteht man den hier? Das spielt doch keine Rolle. Und dabei wippte sie so auf den Zehenspitzen und lächelte mich holdselig an. Und die Frage hat mich gepackt. Jetzt hören Sie gut zu. Wer hat denn eigentlich darüber zu bestimmen, ob etwas dabei ist? Wer hat denn eigentlich zu bestimmen, was erlaubt und was nicht erlaubt ist? Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut ist und was böse ist? Wer in aller Welt hat denn zu sagen, was ich darf und was ich nicht darf? Der Pfarrer? Oh no. Der Pfarrer natürlich nicht. Die Tante, die alte Tante, die sich über die jungen Leute aufregt, die hat auch nicht zu sagen. Haben die Romanschreiber und die Drehbuchschreiber im Kino zu bestimmen, was gut und böse ist? Ich glaube nicht. Hat die öffentliche Meinung zu bestimmen, was gut und böse ist? Lieben Freunde, wer hat denn zu sagen, was gut und böse ist? Ich meine, es gibt doch nur einen, der das zu sagen hat. Und dieser eine ist der lebendige Gott. Der hat uns geschaffen. Leuchtet Ihnen das ein? Hören Sie, wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen Gott gibt, dann können sie tun, was sie wollen. Fragen sie nach niemand und tun, was sie wollen. Aber haben sie den Mut, darauf zu sterben. Nicht die letzten 5 Minuten. Kommen, Herr Pfarrer, helfen Sie mir. Wenn es keinen Gott gibt, können sie tun, was sie wollen. Wenn aber Gott lebt, und er lebt wirklich, dann hat er zu sagen, was gut und böse ist. Habe ich richtig gesprochen? Wenn Sie mich fragen, woher weißt du, dass Gott lebt, dann sage ich Ihnen, weil er in Jesus sich geoffenbart hat und zu mir gekommen ist. Wenn ich behaupte, es gibt sie nicht und dann besuchen sie mich, dann muss ich zugeben, sie sind da. Gott hat uns besucht. Und darum wissen wir, er lebt. Ich wiederhole den Satz, seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder böser Wille. Sie können für ihr Leben Gott absetzen. Dann können sie tun, was sie wollen. Aber dann müssen sie riskieren, dass sie in Ewigkeit ohne Gott sind. Das ist die Hölle. Man kann in die Hölle kommen. Das heißt, ewig ohne Gott. Oder Sie glauben, dass Gott ist, dann müssen Sie fragen, was bestimmt er, auch auf dem Gebiet des Sexuellen. Das geht nicht, wissen Sie, dass Sie tun, was Sie wollen und dann hinterher noch fromm sind. Ist doch klar, nicht? Ich sage Ihnen, Gott lebt und darum hat er zu sagen, nicht ich, keiner meiner Brüder hier, sondern Gott hat zu sagen, kein Romanschreiber und kein Produktionsleiter im Film, sondern Gott hat zu sagen, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Und nun fragen wir, was sagt denn Gott auf dem Gebiet des Sexuellen? Zweiter Teil. Was sagt Gott zu dem Gebiet des Geschlechtlichen? Mich fragte einmal ein junger Mann, sehr interessiert, ja, hat denn Gott darüber was gesagt? Und dann erwähnte er einen deutschen Dichter, den die Nazis auch getötet haben, Tucholsky, der sagte, von hier ab, von der Brust ab aufwärts bin ich ein Christ, von der Brust abwärts, da bin ich ein Heide. Das geht Gott nichts an. Das sagt die Bibel nicht. Das geht nicht. Entweder er lebt Gott und er lebt wirklich, dann muss ich ihm ganz gehören und fragen, sagst du was darüber? Und da sagt er ja. Was sagt denn Gott zum Gebiet des Geschlechtlichen? Ach, Gott sagt zu unserer Geschlechtlichkeit ja. In der Bibel steht ganz im Anfang, Gott schuf sie ein Mann und eine Frau. Es ist nicht so, dass dieses ganze Gebiet Tabu ist, dass man nicht darüber sprechen dürfte. Sondern Gott schuf mich als Mann und ich bin verheiratet und hatte 6 Kinder und 2 sind leider schrecklich umgekommen und liebe meine Frau heute noch. Und ich möchte euch Frauen und Mädchen sagen, seien Sie mal richtige Frauen und nicht kopierte junge Männer. Verstehen, ja. Und ihr jungen Männer, bitte seid richtige Männer und keine Hampelmänner. Versteht, Gott sagt zu unserer Geschlechtlichkeit, ja, so schuf er mich. Dass eine sexuelle Spannung in unserem Leben ist, so hat mich Gott geschaffen. Es ist töricht zu tun, als wenn das nicht da wäre und als wenn bloß schmutzig darüber geredet werden könnte. Gott sagt ja zu unserer Geschlechtlichkeit. B. Gott schützt die Geschlechtlichkeit durch einen Zaun, durch die Ehe. Gott hat diese wundervolle Institution, also ich könnte das aus der Bibel nachweisen, die Zeit ist zu kurz. Gott hat diese wundervolle Institution geschaffen, die unter anderem ein Zaun ist um unsere Geschlechtlichkeit, die Ehe. Und nun müsste ich über die Ehe sprechen. Ach du liebe Zeit, was sind die meisten Ehen für eine langweilige und alberne und traurige Angelegenheit. Und ich möchte alle Ehemänner und Frauen heute Abend bitten, fangen Sie heute Abend noch mal ganz von vorne an. Ja, es kam zu mir mal ein junger Mann und klagte über seine Frau. Jammerte, was sie für eine böse, und so weiter. Und er saß mit dem Rücken zum Fenster und da sehe ich, dass sie draußen vorbeigeht. Sie schnupperte wohl, wo er ist. Und dann habe ich ihm nichts gesagt. Ich sage, einen Moment, und ging raus und holte die Frau rein und brachte sie in ein anderes Zimmer. Und dann fragte ich den jungen Mann, haben Sie Ihre Frau nicht mehr lieb? Und dann sagt er, natürlich habe ich sie lieb, aber... Ich sage, hören Sie, haben Sie ihr das auch heute Morgen gesagt? Ah, das kann ich doch nicht jeden Morgen sagen. Doch, habe ich gesagt, das müssen Sie ihr jeden Tag sagen. Und dann ging ich zu der Frau. Ich sage, was ist mit Ihrem Mann? Oh, das ist ein böser Mensch. Und dann schimpfte sie. Ich sagte, hören Sie, haben Sie ihn nicht mehr lieb? Natürlich habe ich ihn lieb, aber wenn er so ist. Ich sage, Moment, haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn lieb haben? Ach, das brauche ich ihm doch nicht jeden Tag zu sagen. Doch, habe ich gesagt, das müssen Sie ihm jeden Tag sagen. Und dann habe ich sie zueinander geführt und die Tür von außen zugeschlossen. Und die Ehe ist nachher sehr glücklich geworden. Sie haben es gelernt, dass man sich das jeden Tag sagen muss. Nicht? Ihr Ehefrauen, nicht wahr, das wollt ihr jeden Tag noch von eurem Mann hören. Und der Kerl sagt das nicht. Und ihr Männer wollt von euren Frauen einmal hören. Nicht nur einmal. Wissen Sie, die Bibel sagt, dass der Mensch im Anfang im Paradies lebte und dann vertrieb ihn Gott um der Sünde willen. Und 2 Dinge durfte er mitnehmen aus dem Paradies. Den Sonntag und die Ehe. 2 Dinge erinnern in dieser argen Welt an das Paradies. Der Sonntag und die Ehe. Und was haben wir draus gemacht, ja? Aus dem Sonntag und aus der Ehe. Aber es sind so viele junge Leute, es ist genug. Fangen Sie neu an. Sagen Sie Ihrer Frau heute Abend, liebe Frau, komm von morgen ab, nein, von heute Abend ab. Wir wollen uns sagen, dass wir uns lieb haben und nicht streiten. Gott sagt ja zur Sexualität. Gott schützt sie durch die Ehe. C. Gott will also eine reine Jugend. Ich weiß, dass Sie die Achseln zucken und sagen, du altmodischer Mann. Sie müssen das Gott sagen. Ich sage Ihnen nicht meine Meinung, sondern den Willen Gottes. Gott ändert seine Meinung nicht alle 5 Minuten wie wir.
Gott bleibt bei seinem Willen.
Und Gott will eine reine Jugend. Ich will Ihnen eben erklären, wie das in der Bibel gedacht ist. In der Bibel werden wir gelehrt, dass Gott unser Leben führt. Junger Mann, Gott hat ein Mädchen für dich bestimmt. Die kennst du noch gar nicht. Aber der sollst du jetzt schon die Treue halten. So etwa ist der Grundgedanke der Bibel. Eine reine Jugend auf eine ganz große Liebe hin, die dann Ehe sein soll. Eine reine Jugend, dass ich nicht missverstanden werde, ich wiederhole. Es ist also Sünde vor Gott, vor dem wir einmal alle stehen werden. Sie werden vor Gott stehen. Wenn Sie sagen, ich glaube es nicht, dann kann ich Ihnen antworten, warten wir es ab. In 100 Jahren sind wir alle tot, dann wissen wir es, ob sie recht hat oder die Bibel. Gott wird uns richten und vor ihm ist Ehebruch Sünde, Scheidung Sünde. Der Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe Sünde, lesbische Liebe Sünde, also stehen Homosexualität Sünde vor Gott, vor Gott. Als ich einmal das gesagt hatte, sagte mir ein junger Mann, stand auf und sagte, sie sind ja nicht nur altmodisch, sie sind verrückt. Da habe ich gesagt, Moment, junger Mann. Ich sprach einmal mit einem bedeutenden Psychiater, einem der modernen Seelenärzte. Und der sagte, was Sie jetzt hier sagen, das ist genau unsere Überzeugung. Ein Mädchen kann im Grunde nur einmal lieben. Ihr Herz ist wie eine Knospe, die geht einmal auf. Und ein Mädel, die 4, 5, 6 Boys gehabt hat und den 7. heiratet, verzeihen Sie, dass ich so grob sage, wie der Arzt sagte, die ist versaut für die Ehe, denn sie liebt im Grunde immer den Ersten. Darum sind viele Ehen so verkracht, weil die Jugend verdorben war. Ich habe einmal in Lübeck, das ist eine Stadt im Norden von Deutschland, vor einer solchen Schar Jugend, nur Jugend, über dieses Thema gesprochen. Da stand nachher eine Ärztin auf und sagte, ich bitte, dass die jungen Mädchen nebenan in den großen Saal im Gemeindehaus gehen. Da kamen 600 Mädels. Wie sie Ärztin erzählte mir, wie ich in den Saal kam, da trat einer auf mich zu und sagte, hat der Pfarrer recht? Sind wir verdorben für die Ehe? Da sagte sie, ja. Das sage ich Ihnen als Ärztin. Aber habt ihr alle denn euer erstes Liebeserlebnis hinter euch? Da fingen ein paar an zu weinen. Da sagte sie, zum ersten Mal sah ich in die grenzenlose Ratlosigkeit und Not auf diesem Gebiet. Und dann sagte sie diesen Mädchen, hören Sie her, es ist furchtbar, wie Sie mit Ihrem Herzen und Ihrem Leibe umgegangen sind. Und Sie sollten die jungen Männer lehren, dass man mit den Mädchen nicht so spielt. Das wird Gott richten. Aber Sie haben eine Möglichkeit, nochmal ganz von vorne anzufangen. Es gibt wirklich die Chance, ganz neu sein Leben zu beginnen. Und dann war eine atemlose Stille, als sie sagte, darum hat Gott die Wand zertrümmert, die ihn von uns trennt, und seinen Sohn gesandt, Jesus, Der ist nicht nur Trost für ein paar Mütterchen, ist er auch. Sondern junge Menschen brauchen Jesus, um ihr Leben neu anfangen zu können. Warum halte ich solche Vorträge? Ich habe nichts davon, ich verdiene nichts daran. Mein Arzt sagt, lassen Sie es, weil es mir auf der Seele brennt, wie eine Menschheit ohne Heiland lebt und vor die Hunde geht, wie eine Jugend ohne Heiland lebt und vor die Hunde geht und meint, das Christentum wäre so ein bisschen dummes, altes Zeug. Gott schickt seinen Sohn in die Welt, damit alle, die es verspielt haben, neu anfangen können und damit die es noch nicht verdorben haben, eine starke Hand haben, die ihnen hilft. Ich darf nochmal zurück. Sehen Sie, was ich eben sagte, was sagt Gott zum Geschlechtlichen? Er sagt ja dazu, dass wir Männer und Frauen sind. Er schirmt durch die Ehe und er will eine reine Jugend. Das leuchtet auch dem Verkommensten ein. Da sagt jeder natürlich, das wäre so goldrichtig. Aber. Ne? Nun kommt das Aber. Und nun kommt mein dritter Teil, den kann ich nur Aber überschreiben. Ne? Und den möchte ich anfangen mit einer Geschichte aus der Bibel. Einer fantastischen Geschichte. Der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der Mensch geworden ist. Also hören Sie, wenn ich von Jesus rede, dann zittert mir mein Herz. Es sagte mir einmal jemand, Jesus war ein Religionsstifter. Dann habe ich gesagt, Sie meinen einen anderen als ich. An Religionsstiftern habe ich keinen Bedarf. Wir haben in Deutschland so viele gehabt. Ich meine den, der aus der anderen Dimension, aus der Welt Gottes in unsere dreidimensionale Welt kam. Ich meine den Sohn Gottes. Das ist das größte Wunder, dass Gott seinen Sohn schickt. So sehr hat Gott diese dreckige Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Leben haben. Sie wollen doch leben, Leben haben. Dieser Jesus steht einmal und predigt. Auf einmal gibt es ein Geschrei und da kommt ein Volkshaufe Priester. Vornehme Leute, Ratsherren und Pöbel und schleppen eine junge Frau an. Schleppen sie so mit, die Bluse zerrissen, wissen Sie, und führen sie, stoßen sie vor Jesus. Und dann sagt einer, Herr Jesus, diese junge Frau haben wir ertappt im Ehebruch. Nun steht im Gesetz Gottes, dass Ehebrecher mit Steinen totgeworfen werden. Du bist immer so barmherzig. Sage, ob sie den Tod verdient hat. Da sagt Jesus und sieht die Frau an. Ja. Die Hurer und Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht ererben. Steinigt sie. Halt! Sie hat den Tod verdient. Aber es soll der den ersten Stein werfen, der ohne Sünde auf dem Gebiet ist, in Gedanken oder Worten oder Werken. Und dann bückt sich Jesus und sieht niemand an und schreibt etwas in den Sand. Und wie er sich wieder aufrichtet, steht nur noch die junge Frau da. Es heißt in der Bibel, sie waren hinausgegangen, von ihrem Gewissen überführt. Keiner konnte den Stein werfen. Und denken Sie, die junge Frau stände jetzt hier. Und Jesus sagte, wer unter euch hier ohne Sünde ist, in Gedanken oder Worten oder Werken, der darf den ersten Stein auf sie werfen.
Es soll aufstehen, wer den ersten Stein werfen könnte. Keiner.
Ich auch nicht.
Dann sind wir ja hier eine richtige Sünderversammlung. Dann sind wir ja hier eine verdammte Sünderversammlung.
Verdammt im ernsten Sinn des Wortes.
Aber sehen Sie, diese Leute haben einen Fehler gemacht. Sie sind weggelaufen und haben ihre dunkle Sünde und Schuld mitgenommen. Umgekehrt hätten sie es machen sollen. Zu Jesus hin und sagen, Herr Jesus, wir alle stehen hier mit unserer schmutzigen Sünde in der Hand. Du bist der Einzige, der Sünden liquidieren, ausstreichen und vergeben kann. Es sitzen lauter Leute hier, die haben ihre Schuld auf dem Gebiet. Gehen Sie nicht nachher von Jesus weg, sondern zu Jesus hin. Ah, ich muss jetzt von Jesus reden. Gehen Sie mit mir hinaus vor die Tore Jerusalems auf diesen Hügel Golgatha. Da ragt hoch in den Himmel ein Kreuz und da haben sie den Sohn Gottes angenagelt. Die Dornenkrone zerreißt sein Haupt und sein Gesicht ist blutüberströmt. Schauen Sie Jesus an am Kreuz. Da stirbt er für Sie. Es ist keiner hier im Saal, für den Jesus nicht gestorben ist. Es ist keiner im Saal, für den Jesus nicht gestorben ist. Die Bibel hat viele Bilder dafür. Sie braucht einmal das Gleichnis, da bezahlt Jesus ein Lösegeld, wie man einen Sklaven loskauft. Ein Lösegeld, um uns zu erkaufen. Jesus hat sie erkauft, dass sie nicht mehr der Einsamkeit und den Trieben gehören sollen und der Sünde. Dann hat man Jesus in ein Grab gelegt. Und am dritten Tag sprengt er das Grab und steht von den Toten glorreich auf und ist jetzt hier im Saal. Er lebt. Und sehen Sie, er hat sie erkauft. Nun geht's drum, ob Sie ihm sagen wollen, Herr Jesus, dann brauche ich das alte schmutzige Leben gar nicht weiterzuführen. Dann darf ich mit dir gehen. Ein gewaltiger Schritt. Soll keiner hinten sagen, ich bin zu jung dazu. Und soll hier vorne keiner sagen, ich bin zu alt dazu. Tun Sie den Schritt. Stellen Sie, Sie wissen doch, was Sklaven sind. Das sagt man hier so. Früher wurden Menschen verkauft. Sklaven. Und da stand ein junger Mann auf dem Sklavenmarkt. Er schämte sich und da kommt ein freundlicher Herr und sagt, ich kaufe ihn los. Was kostet er? Eine hohe Summe. Und die zahlt er hin. Und dann sagt der Sklavenhändler, los, ab, geh mit diesem Manne. Wie, mit dem freundlichen Herrn? Ja. Die Ketten werden ihm abgenommen. Jesus hat für sie einen Kaufpreis bezahlt. Nicht mit Gold oder Silber. Er hat sein Blut hingezahlt. Für sie alle. Und nun bleiben sie in ihrem alten Dreck und Schmutz und Sünde und Unglauben drin. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Nachdem Jesus sie erkauft hat, dürfen sie es fassen und mit ihm gehen. Geben Sie ihm heute Abend Ihr Leben.
Ah, wissen Sie, Jesus starb nicht nur für uns, sondern wir dürfen mit uns sterben.
Es ist so schwer, das in kurzer Zeit zu erklären. Lassen Sie mich eben noch so sagen. Jesus vergibt meine Vergangenheit. Ich darf ihm sagen, Herr Jesus, ich war ein ganz schmutziger Mensch. Das sind die und die schmutzigen Geschichten. Ich lege sie unter dein Kreuz. Ich lege sie dir hin. Und dann darf ich aufschauen zu seinem Kreuz und wissen, er macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Das ist eine große Erleichterung, die Vergangenheit ist abgetan. Ach, das ist wundervoll. Und Jesus macht frei. Ich muss Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Ich habe einen Freund gehabt, er ist in der Ewigkeit, der lebte in Berlin, der war ein Jesusjünger. Und da kümmerte er sich auch um einen Knecht der Sünde, der hatte es noch nicht mit den Mädchen, sondern mit dem Alkohol. Der Teufel hat viele Ketten, nicht? Und eines Tages hört er, der Mann hat wieder 3 Tage lang getrunken. Und da geht er in die Wohnung und da sitzt der Mann in der Küche am Tisch und trinkt Kaffee und sein kleiner 5-jähriger Sohn sitzt dabei. Mein Freund bleibt an der Tür stehen und sagt, nun ist wieder einmal alles schiefgelaufen. Da springt der Mann auf, geht in die Kammer nebenan und holt ein Wäscheseil, wissen Sie, wo man Wäsche aufhängt, nicht? Und fängt an, seinen kleinen Jungen festzubinden auf dem Stuhl. Verschnürt es. Und dann schreit er den Jungen an, steh auf! Und der Junge weint und sagt, ich kann nicht. Und da sagt der Trinker, sehen Sie, so geht es mir. Ich möchte aus meinem Schmutz heraus. Ich kann nicht. Und da lacht erst mein Freund und sagt, ach dummes Zeug, zieh dein Taschenmesser heraus und schneidet das schöne Wäscheseil durch und sagt dem Jungen, steh mal auf. Und da steht der Junge auf. Ja, sagt der Mann, wenn die Stricke zerschnitten werden. Und da sagt mein Freund, was meinst du denn, warum der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist? Warum er am Kreuz gestorben ist? Warum er auferstanden ist? Das ist doch kein Kinderspiel. Er ist gekommen, um deine Stricke der Sünde und des Todes zu zerschneiden. Steh auf. Du darfst ein neues Leben gehen. Glaube es. Da staunte der Mann. Ich rede Ihnen nicht von Moral. Ich weiß genau, wie böse unser Herz ist. Bin da auch nicht vom Papier. Aber ich rede davon, dass ein Erlöser gekommen ist, der Sohn Gottes. Der das Gebet erhört, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Nun muss ich noch einen kleinen Schlussteil anhängen. Können Sie mir noch 5 Minuten zuhören, ohne einzuschlafen? Sehen Sie, unser Recht auf Liebe. Das Wort Liebe kommt im Neuen Testament sehr viel vor. Und nun gibt das Neue Testament, ist griechisch geschrieben. Es ist schrecklich, jetzt muss ich heute Abend mit Ihnen noch Sprachstudien treiben. Sie denken, hätte er lieber Französisch gelernt. Sehen Sie, im Griechischen gibt es 2 Worte für Liebe. Das eine heißt Eros, Erotik. Das ist die Liebe zwischen den Geschlechtern. Mit all ihren Verzweigungen, nicht nur die Sexualität, sondern das ganze Gebiet. Das ist Eros. Und dann gibt es noch ein Wort für Liebe, das heißt Agape. Wenn von der Liebe Gottes die Rede ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dann steht da Agape. Die Liebe, die Agape kommt aus dem Herzen Gottes. in unser armes, einsames Leben. Und wir dürfen wie so ein Brunnen seines weitergeben. Es gibt von dem Schweizer Dichter Konrad Fernand Mayer so ein schönes Gedicht, der römische Brunnen, wo er so einen Brunnen mit Schalen schildert, wie das Wasser in die oberste Schale kommt und dann weiterfällt und fällt und fällt. So kommt die Liebe Gottes in unser Herz durch Jesus und sie darf weiterfallen zu anderen. Und wenn wir reden vom Recht auf Liebe, dann möchte ich Ihnen jetzt mal sagen, für die Agape haben wir, seit Jesus gekommen ist, schrankenlos Recht. Frag mich heute einer nach meiner politischen Überzeugung, da habe ich gesagt, die erste ist die, dass ich nicht mehr mitmache beim Hass. Nicht mehr mitmache beim Hass. Lassen Sie sich nicht mehr hineintreiben in Hass. Seit Jesus gekommen ist, dürfen wir lieben. Was ist das schrecklich da, wenn ich diese Sachen höre in USA, mit den Negern schlagen sich tot. Da blutet meinem Heiland das Herz. Sie dürfen lieben in den Häusern, wo Streit ist. Ich hatte als junger Pfarrer 150 Konfirmanden und da besuchte ich die Eltern, die wohnten alle in so großen Häusern und war überall Streit. Und da fragte ich einmal die Kinder, wo ist denn kein Streit? Und da standen 4 oder 5 auf. Und da sagte ich, warum ist bei euch kein Streit? Und da sagten sie, wir wohnen allein im Hause. Da dürfen sie lieben. Oh, wird mir gesagt. Aber wenn Sie wüssten, Herr Pastor, was das für eine böse Frau ist. Nun, sie dürfen sie lieben. Sie dürfen jeden Hass niederlieben. Ich habe eben gesagt, Gott sagt Ja zu unserer Sexualität. Er schützt sie durch einen Zaun, die Ehe. Und nun gibt es in unserer abendländischen Welt viele Mädchen, die nicht zum Heiraten kommen. Das ist auch eine schreckliche Folge dieser furchtbaren Kriege, die ich hasse. Dass so viele Mädchen gibt, die Männer, die sie heiraten sollten, liegen auf den Schlachtfeldern. Es ist für ein Mädchen nicht einfach. Sie möchte auch ihre ganze Liebe einem Manne geben. Und es hat sie keiner gewollt. Oder es war kein Rechter da. Und ich muss diesen Mädchen auch noch ein Wort sagen. Bitte brecht nicht in fremde Ehen ein. Es gilt euch Gottes Gesetz, dass Gott die Sexualität schützt durch die Ehe. Ich möchte gerade Ihnen sagen, machen Sie mal Ihr Leben reich durch Agape. Ich habe so gern die Geschichte in der Bibel von einem älteren Fräulein, die starb. Tabea hieß die. Die starb. Und dann holt man den Petrus zur Beerdigung. Die konnten sich noch leisten, Apostel zur Beerdigung holen. Unser einer sang höchstens zum Pfarrer, ne? Aber die holten den Apostel. Und dann kommt der Petrus in die Trauerstube. Und da ist die voll mit Menschen. Da ist ein blinder Mann und sagte, ich war so alleine. Aber sonntags von 3 bis 4 kam der Bea und hat mir vorgelesen. Das waren die Sternstunden meines Lebens. Und da sind ein paar Kinder, die weinen. Unsere Eltern kümmerten sich nicht um uns. Aber Tabea hat sich um uns gekümmert. Da ist eine alte Witwe, die sagt, den Pullover hat mir Tabea gestrickt. Auf einmal sind eine Menge Menschen da. Tabea hat eine größere Familie als manche säuerliche Frau, die Mann und Kinder vergrämt mit ihrer Säuerlichkeit. Verstehen Sie? Das ist Agape.
Sie gab weiter. Und das ist unser eigentliches Recht auf Liebe. Das, wo die Welt hascht und eiskalt ist, wir seit Jesus gekommen ist, lieben dürfen. Sogar unsere Feinde, nicht nur die Fernsten, sondern die Nächsten. Meine Freunde, finden Sie nicht, ich muss schließen, dass Jesus eine große Chance für uns ist? Es sagte mir mal ein Mann nach einem solchen Vortrag, Pastor Busch, reden Sie doch von praktischen Sachen und nicht immer von Jesus. Da habe ich laut gelacht und gesagt, Mann, es gibt nichts Praktischeres als Jesus. Er ist da, sein Tod war Wirklichkeit. Ohne ihn leben heißt, wie eine Fledermaus im Dunkeln leben. Und als er in mein Leben kam, wurde alles verändert und neu. Keine Sekunde mehr möchte ich ohne ihn leben. Wir wollen jetzt beten, wir bleiben sitzen. Herr Jesus, du kennst unsere dunklen Geheimnisse. Gib, dass wir unser Leben dir geben. Du hast uns erkauft. Nun lass uns doch mit dir in die Freiheit gehen. Und lass uns Menschen werden, die in der Welt des Hasses lieben können. Amen.